Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Bäcker, willkommen beim The Port Magazin. Ich habe wieder ein paar interessante News aus der Welt der Spiele zusammengetragen und werde die in den nachfolgenden Minuten verlesen. Damit ihr euch seelisch und moralisch drauf einstellen könnt, zunächst der Themenüberblick. Zuerst widmen wir uns dem deutschen Rollenspiel Elex, das uns mit seiner englischen Sprachausgabe und auch seinen Rollenspielsystemen überraschte. Inwiefern? Wartet ab. Dann beklagen wir den Verlust eines weiteren EA-Studios und sprechen über EAs Strategie. Wir entdecken eine neue Art Lootbox und ich beschreibe die Implosion des Spieleforums NeoGAF. Und dann erzähle ich auch noch von einem wunderbar gruseligen Videospielpatent, bevor ich zum Schluss wie gewohnt auf die Releases der nächsten zwei Wochen komme. But first things first. Alex is better in English. Los geht es mit einer Story, die uns im Verlauf der Woche wirklich überraschte. Und zwar stellt sich raus, dass die Sprachausgabe des Rollenspiels Alex in der englischen Fassung professioneller vorgetragen wirkt. Und nicht nur das, die Dialoge mit NPCs sind teils auch noch deutlich besser geschrieben. Ihnen gelingt es mehr als der deutschen Fassung, die Motivation der Charaktere und ihren Platz in der Spielwelt zu vermitteln. Auch der Charakter des Spielhelden war dabei anders gezeichnet. Es ist fast, als würde hier eine andere Geschichte mit dem gleichen Ausgangsmaterial erzählt. Der deutsche YouTuber Wellplayed kam drauf und zeigte in einem sehr sehenswerten Video einige Beispiele. Das wurde bei uns im Forum in entsprechenden Alex-Diskussionsthread verlinkt und dann erst kamen wir drauf. Wir haben die englische Sprachausgabe für unsere Berichterstattung nicht ausprobiert. Unser Fehler. Nie hätten wir geahnt, dass die englische Version nicht nur besser gesprochen, sondern auch besser geschrieben ist. Bei einem deutschen Spiel. Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus dem besagten Video zur Veranschaulichung.
Wir fragen Irdor noch, was denn ein Setzer, beziehungsweise im Englischen ist es ein Cultivator, denn jetzt eigentlich ist.
Erzähl mir mehr über die Setzer.
Wir führen ein einfaches und bescheidenes Leben. Ruhm und Ehre, danach trachten nur die wenigsten von uns. Die Aufzucht der Setzlinge ist unsere Hauptaufgabe. Manche aber, so wie ich, kümmern sich um ein Weltenherz. Das ist im Grunde auch schon alles.
Das ist alles, hä? Setzen Setzlinge, bauen Weltenherzen an und haben keine Ambitionen. Verstehe ich, dass das Spuren an einem hinterlassen kann. Die englische Übersetzung wiederum ganz anders.
What is a cultivator?
Well, we're farmers, in the main. We grow the crops for Goliath, and we tend to the seedlings and the world hearts. The warriors act like they're the big guys, but really, they're here to protect us. Warriors might get the glory, but it's us cultivators who are changing the world.
Ah, Setzer sind also Bauern. Er benutzt auch das Wort Crops. Das bedeutet, sie bestellen die Felder im Allgemeinen, kümmern sich also nicht nur um diesen ganzen Weltenherzenkram. Schön auch die Tangente, wo er beschreibt, dass die Krieger eigentlich dazu da sind, um die Setzer zu beschützen, weil die Setzer die wichtigen Leute in der Community sind. Das ist in der Lokalisation hinzugefügt worden. Das ist gut. Das gibt einen Kontext zur Welt und wie die Figuren in die Welt passen.
Und nun fragen wir uns, wie kommt das? Wie entstanden die Dialoge im Spiel? Und wie ihre verschiedenen Versionen? Wie verliefen die Sprachaufnahmen und wieso gibt es diese Unterschiede in der Tonalität? Wir wollen Antworten und wir hegen dabei die Hoffnung, aus der ganzen Sache vielleicht sogar noch etwas zu lernen. Dankenswerterweise vermittelte Publisher THQ Nordic auf unsere Anfrage hin rasch ein Gespräch, in dem wir das hoffentlich alles klären können. Und zwar habe ich jetzt den für Alex verantwortlichen Produzenten an der Strippe, Michael Peek. Hallo Michael.
Hallo, hi.
Zunächst einmal bin ich überrascht, dass ich mit dir spreche. Du bist ja gar nicht bei Piranha Bytes oder direkt bei THQ Nordics.
Ich selbst habe aber schon seit Gothic 3 mit Piranha Bytes gearbeitet und daher ist THQ Nordic, als Alex Realität wurde, mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich sie nicht dabei unterstützen kann, auch jetzt das neue Projekt mit Piranha Bytes machen zu können. Und so ist das Ganze dann entstanden, dass ich auch mit an Bord war.
Also praktisch nur als Einzelperson, freiberuflich.
Genau, richtig. Also einfach als Beratungsjob, ja.
Alles klar. Kannst du mir erklären, so aus dem Stand raus, wie es zu diesen Unterschieden kam? Gibt es da eine einfache Antwort dafür?
Naja, eigentlich schon. Unser Ziel war es einfach, dass die englische Sprachversion einfach genau so klingen soll, wie wenn sie in dieser Sprache auch geschrieben worden ist. Das ist halt nicht nur dann abhängig ein wenig von der Sprache an sich, sondern auch vom Aufbau, von gewissen Dialogen, von gewissen Charakteren, wie Charaktere agieren. Das ist einfach im Deutschen immer etwas anders als im Englischen. Und jetzt klassischerweise aus dem Englischen ins Deutsche sind wir es eigentlich schon recht gewohnt. Also hier sind wir, dadurch, dass ein Großteil der Medien, die wir konsumieren, irgendwie vom Englischen ins Deutsche übersetzt werden, haben wir da schon ein gewisses Gefühl, wie das irgendwie klingen soll. Wenn es in die andere Richtung geht jedoch, klingt das oft ein wenig hölzern. Und genau dem wollten wir entgegenwirken und haben da dann etwas mehr auf die Beine gestellt, als einfach nur eine 1:1 Übersetzung des Deutschen ins Englische.
War denn die deutsche Version mehr oder weniger fertig geschrieben, als diese Lokalisationsarbeiten begannen? Oder war das alles noch ein bisschen in der Schwebe und hatte der englische Lokalisator dann praktisch so seinen eigenen Freiraum und sein Vakuum, das er dann füllen konnte mit seinen eigenen umgeschriebenen Dialogen? Denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, das lief so.
Naja, es lief parallel im Endeffekt. Also wir haben schon relativ früh, haben wir Andy Walsh, das ist der Autor, der für die englische Version verantwortlich ist, haben wir an Bord gebracht. Der hat dann auch recht eng mit Piranha Bytes gearbeitet. Und immer wenn ein Teil der Dialoge soweit fertig war, wurden die ins Englische übersetzt und dann von Andy überarbeitet. Und wie gesagt, sein Ziel war es eben hier, es so klingen zu lassen, einfach wie wenn das Ganze irgendwie im Englischen entstanden wäre. Und das hat dann eben mehr beinhaltet, als einfach nur die Wörter irgendwie anders anzuordnen, sondern auch teilweise ein wenig, also immer den tieferen Sinn des Dialogs erhalten, aber halt auch andere Worte einzubauen.
Wir haben uns das Spiel jetzt nochmal angeschaut auf Englisch und wir finden, Andy hat einen wirklich guten Job gemacht. Tatsächlich empfinden wir die Dialoge im Englischen oftmals als schlüssiger und besser in der ganzen Narration des Spiels verankert. Ist euch das auch aufgefallen während der Produktion? Wir fragen uns ein bisschen, warum vielleicht die Verbesserungen von NDS den Weg dann nicht mehr in die deutsche Version gefunden haben. Oder das wäre wahrscheinlich logistisch ein bisschen zu großer Aufwand gewesen. Oder habt ihr das gar nicht so gesehen wie wir?
Es ist sehr stark Geschmackssache. Also Piranha Bytes sind ja für ihre sehr eigenen Dialoge, für ihren ruppigen Ton, für den Ruhrpott-Charme recht bekannt und beliebt, vor allem in Deutschland. Und das wollten wir auf alle Fälle erhalten. Also sie sind dafür bekannt, das wollen auch viele der Fans genauso haben. Und deswegen wollten wir ja auch nicht irgendwie dazwischen funken. In der Englischen jedoch ist genau dieser Punkt, nämlich dieser ruppige Ton, geht sie oft in der Übersetzung einfach verloren. Und genau deswegen haben wir gesagt, okay, die englische Version, die internationale Version, hier, die machen wir so, aber die deutsche, das ist heilig, die soll so bleiben, wie Piranha Bytes das immer schon gemacht hat und auch dafür bekannt sind.
Ist eine witzige Konstruktion, die in unserer Meinung tatsächlich führt, dass es praktisch zwei Spielversionen gibt, die tatsächlich unterschiedliche Vibes haben. Das ist sehr interessant und uns in der Form noch nicht untergekommen.
Es war auch zum ersten Mal, dass wir es so gemacht haben. Also ich habe mit Andy auch schon gemeinsam an Risen 1 gearbeitet. Nur damals hatten wir eben eher nur auf Zeilenebene einfach Veränderungen vorgenommen. Und dieses Mal haben wir eben gesagt, okay, schauen wir mal, was passiert, wenn wir einen Schritt weitergehen, ob wir es noch natürlicher hinbekommen in der englischen Sprache.
Alles klar. Und jetzt noch mal zum Verständnis, weil ich das dann schon ganz genau nachfragen will. Die Dialoge, die praktisch Andy in die Finger bekam, war das praktisch die finale deutsche Fassung der Dialoge schon oder war das praktisch eine Rohfassung, an der dann individuell weitergearbeitet wurde, einmal im Deutschen und einmal dann von Andy im Englischen? Mich interessiert ganz genau, an welchen Punkt Andy dazu stieß.
Es waren ungefähr, also ich sag mal, die Dialoge, die Andy EMS bekommen hat, waren so zu 80% fertig im Deutschen. Und von dort aus ist er dann weitergegangen. Und es wurden auch sehr viele der Punkte, die Andy aufgebracht hat, wieder zurück in die Deutsche gebracht. Nur noch nicht auf jetzt einem sprachlichen Level, einem Dialoglevel, sondern eher auf einem strukturellen Level. Also es gab natürlich auch Austausch in die andere Richtung. Aber wie gesagt, wir wollten natürlich im Deutschen, wollten wir einfach das erhalten.
Alles klar. Gab es zeitliche Unterschiede auch zwischen den Lokalisierungen, wenn ich jetzt da zum Beispiel an die Sprachaufnahmen denke? Hatte Andy vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit oder sind die Sprachaufnahmen für die deutschen und die englischen Dialoge zur gleichen Zeit etwa entstanden?
Es gab schon einen Unterschied. Also wir sind im letzten Jahr leider bei den englischen Sprachaufnahmen sind wir in den Streik der Gewerkschaft der Schauspieler in Los Angeles gelaufen. Daher mussten wir unsere gesamte Lokalisierung oder die Aufnahmen kurzfristig dann nach London bringen. Und das hat auf natürlich, also das hat für uns sehr viel Stress bedeutet, weil wir hatten schon alles vorbereitet in Los Angeles und mussten es dann nach London eben bringen, neues Studio suchen, das komplette Casting wiederholen. Und da hatten wir noch ein wenig mehr Zeit, um dem Ganzen noch einen letzten Schliff zu geben. Also die Aufnahmen waren, glaube ich, so 4 Monate auseinander, deutsche und englische.
Alles klar, sehr schön. Das deckt sich ein bisschen mit einigen unserer Theorien, denn das war eine wirklich witzige Phase, die letzten 24 Stunden, wo wir uns alle so ein bisschen die Köpfe zerbrochen haben. Was für ein merkwürdiger, eigenwilliger Unterschied zwischen diesen beiden Sprachversionen. Wie kommt der zustande? Vielen lieben Dank, dass du das aufgeklärt hast und viel Spaß noch am Feiertag, denn da, wo ich dich gerade anrufe, in Österreich ist heute Nationalfeiertag. Dann lass mal schön die Füße baumeln. Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Und da haben wir es. Der englische Leadwriter hat Alex seinen ganz eigenen Stempel aufgedrückt und es unserer Meinung nach zu einem besseren Spiel gemacht. Aber nicht nur diese erstaunliche Entdeckung machten wir in den letzten Tagen. Es gibt noch mehr Überraschungen um Alex. Charakterattribute von Alex sind wirkungslos. Wie die Spieler seit dem Release des neuen Piranha Bytes Rollenspiels feststellten, haben die vergebenen Charakterattribute in vielen Fällen keine oder kaum direkte Auswirkungen auf den Spieler. Bestes Beispiel: Stärke. Treibt man dieses Attribut in die Höhe, teilt die Spielfigur nicht etwa mehr Schaden aus, sie kann lediglich Ausrüstung mit einem bestimmten Stärke-Mindestlevel ausrüsten, mehr nicht. Im Spieleforum, auf Steam und in Reddit trugen verwirrte User in den letzten Tagen viele Beispiele von Ungereimtheiten im Rollenspielsystem des Spiels zutage und fragten sich, Bug oder Feature? Die GameStar fragte beim Chefentwickler Björn Pankratz nach und der bestätigte die Feature-Theorie. Zitat: Wir haben uns dazu entschlossen, das Spiel vornehmlich über die Waffen zu tunen, die man findet und sich aufrüsten kann, da Alex sehr groß ist und wir absolute Werte bei den Gegnern haben. Ein Spiel mit einer so hohen Anzahl an Spielstunden soll sowohl am Anfang als auch noch gegen Ende interessant sein. Zitat Ende. Das neue System bricht mit denen der Vorgängerspiele und wird aus dem Spiel heraus so nicht direkt ersichtlich. Das sorgte bei vielen Spielern für Frust und Ärger, da es zumal bei den Wirkungsweisen und Beschreibungen der einzelnen Skills noch diverse Unklarheiten und Bugs gibt. Oh, Alex, dass du ausgerechnet die Piranha-Byte-Tradition eines holprigen Rollenspiel-Launches weiterführen musst. Electronic Arts schließt Visceral. Am 17. Oktober wurde durch Spielewebseiten wie Kotaku oder Polygon bekannt, dass der Publisher Electronic Arts sein Entwicklerstudio Visceral Games in Kalifornien schließen würde. Das für das Frühjahr 2019 geplante Star Wars Actionspiel, an dem das Team arbeitete, wird von den EA Worldwide Studios weiterentwickelt, mit EA Vancouver in der leitenden Rolle. Das Studio arbeitete wohl zuvor bereits am Projekt mit. Visceral Games, 1998 als EA Redwood Shores gegründet, kümmerte sich anfangs vor allem um EAs Lizenzspiele, landete aber 2008 mit Dead Space einen Überraschungserfolg, auf den 2 weitere Teile folgen sollten. Weitere bekannte Visceral-Titel: Dante's Inferno, Army of Two und Battlefield Hardline. Nachdem die Nachricht bereits bekannt war, veröffentlichte EA eine Stellungnahme von Patrick Söderlund, dem Executive Vice President des Publishers. Darin führt er im besten Marketing-Sprech die Gründe für die Studioschließung auf. Zitat: In dieser schnelllebigen Branche sind wir stets darauf konzentriert, Erfahrungen zu schaffen, die unser Publikum spielen will. Und heute bedeutet das, dass wir eine deutliche Änderung an einem unserer kommenden Spiele durchführen. Zitat Ende. Später erläutert er noch, Zitat: Während des Entwicklungsprozesses haben wir das Spielkonzept an Spielern getestet, ihrem Feedback darüber, was sie und wie sie spielen wollen, zugehört und fundamentale Veränderungen des Marktes genau beobachtet. Es ist klar geworden, dass wir, um eine Erfahrung anzubieten, zu denen die Spieler zurückkehren und die sie für eine lange Zeit genießen können, das Design des Spiels umschwenken müssen. Zitat Ende. Visceral wird in den kommenden Wochen und Monaten abgewickelt. EA zufolge sei man bestrebt, möglichst viele Mitarbeiter des Studios intern bei den anderen EA-Studios unterzubringen. Söderlund sprach in seinem Post weiterhin davon, dass aus dem geplanten Star Wars-Spiel eine breitere Erfahrung werden würde, die mehr Abwechslung und mehr spielerische Freiheit bieten würde. Was er höchstwahrscheinlich damit meint ist, Visceral hat ein Singleplayer-Spiel gemacht, aber solche Spiele machen wir nicht mehr. Und ich erfinde diese Deutung nicht einfach. Denn wenige Tage nach der Story erklärte der Gameplay-Designer Manvir Hare, der 7 Jahre für EA bei BioWare Montreal arbeitete, in einem Interview mit Eurogamer seine Sicht der Dinge. In dem lesenswerten Bericht schildert er, wie EA in letzter Zeit Open-World-Spiele oder Spiele mit zentraler Online-Komponente bevorzugte. Zitat: Der Grund dafür ist, dass man das besser monetarisieren kann. Da wurden oft Sätze wie »Lasst sie wieder und wieder zurückkommen« benutzt. Warum das für EA so wichtig ist? Der Grund liegt bei den Microtransactions, etwa dem Verkauf von Kartenpaketen für die Mass Effect-Spiele im Mehrspieler. Zitat Ende. Er erzählt später, dass einzelne User buchstäblich $15,000 für solche Inhalte ausgaben. Ich zitiere ihn mal wieder. Ich darf keine Zahlen nennen, aber als der Mass Effect 3 Mehrspieler rauskam und wir diese Kartenpakete dafür verkauften, die Menge an Geld, die wir nur damit verdienten, war so signifikant, dass Dragon Age deswegen einen Mehrspieler bekam. Das ist der Grund dafür, dass andere EA-Spiele Mehrspieler bekamen, die zuvor nie einen hatten. Denn wir haben ins Schwarze getroffen und jede Menge Geld reingebracht. Wiederholbares Einkommen statt einmaliges Einkommen. Zitat Ende. Was die Zukunft angeht, auch angesichts des augenscheinlich Destiny-ähnlichen BioWare-Projekts Anthem, hat er folgende Bemerkung parat. Zitat: Für den Moment ist das lineare Singleplayer-AAA-Spiel tot für EA. Zitat Ende. Tja. Finanziell erfolgreiche Entwicklungen wie zusätzliche Online-Modi, Microtransactions und Lootkisten scheinen von den großen Publishern einfach nicht mehr ignoriert werden zu können. Games as a Service lautet der Übergriff dafür, und hier passt auch ins Bild, dass EA mit den Ultimate Team Sammelkarten-Modi seiner Sportspiele mehr Geld macht als je zuvor. EAs Finanzchef Blake Jorgensen erklärte kürzlich auf einer Konferenz, dass EA damit aktuell $800 Millionen Nettoumsatz macht. 20% mehr als im Vorjahr. Laut Jorgensen ist die große Chance bei der Sache, Wege zu finden, ähnliche Konzepte in andere EA-Spiele zu implementieren. Bei GamesIndustry.biz wird er wie folgt zitiert. Zitat: Etwa Battlefield oder Battlefront, unser Star Wars Spiel, die sich in Sachen Spieltiefe sehr ähnlich sind. Wir könnten hier wahrscheinlich eine ähnliche Mechanik hinzufügen. Wir haben lange darüber nachgedacht. Und das passiert auch nicht morgen, aber in den kommenden paar Jahren wird man viel mehr davon in unserem Portfolio sehen. Zitat Ende. Und solche Entwicklungen gibt es nicht nur bei Spielen, denn, und jetzt bitte festhalten, Twitch führt Lootboxen ein. Am 23.10. kündigte die Streaming-Plattform Twitch eine Halloween-Aktion an, die bis zum 3.11. laufen würde. Und zwar können User dabei temporäre, nur in diesem Zeitraum benutzbare Chat-Emotes mit Zombie-Look freischalten. Und zwar durch Lootkisten. Jede Spende an einen Streamer mittels des Twitch-eigenen Cheer-Systems über 250 Bits schaltet eine Lootkiste frei. Je nach Angebot und Bundle bedeutet das einen Geldbetrag zwischen $1,75 und $3,50, Premium-Währungszeug. In den Lootkisten ist dann eins von 6 verschiedenen Zombie-Emotes, das im Chat benutzt werden können. Wer alle 6 sammelt, bekommt außerdem die Zombie-Version des Kappa-Emotes. Ein Twitch-eigenes, sehr bekanntes und beliebtes Emote. Warum, verstehe ich trotz Recherche nicht. Aber naja, und wer 5000 Bits zum Cheeren einsetzt, das sind so um die $33 bis $60, je nach Premium-Währungsbundle, kann das Zombie-Kappa-Symbol auch direkt freischalten. Ein Schnäppchen, oder? Also, Twitch hat jetzt Lootboxen. Zwar nur temporär, aber es ist schon ein Zeichen, dass diese Art der Microtransaction aktuell derart en vogue ist. Anscheinend verdient man damit sehr viel Geld. Aber naja, wechseln wir das Thema und kommen wir zu Drama. NeoGAF implodiert. Das beliebte englischsprachige Spieleforum NeoGAF ist übers Wochenende mehrere Tage lang abgeschalten worden. Nun ist das Forum wieder online, allerdings hat es viele User und Moderatoren verloren. Grund dafür sind Vorwürfe dem NeoGAF-Inhaber Tyler Melker gegenüber, auch bekannt als Evilore. In einem Facebook-Post im Rahmen der Hashtag MeToo-Kampagne, mit der die Gesellschaft für sexuelles Fehlverhalten sensibilisiert werden soll, beschrieb eine Bekannte Melkers, die Regisseurin Aima Loop, am 17. Oktober eine Situation, in der ihr Melker völlig unpassenderweise sexuelle Avancen machte. Es folgte danach ein klärendes Gespräch am darauffolgenden Morgen und Melker hatte auch weiterhin Kontakt, ja, eine Freundschaft zu ihr. Ich beschreibe das hier bewusst nur vage, schließlich sind das alles sehr persönliche Dinge, die auch nicht an die Öffentlichkeit, sondern ohne Melkers Namen zu nennen, ausschließlich an Loops Facebook-Freundeskreis gerichtet waren. Die US-Seite Waypoint hat die Anschuldigungen und die Reaktion sehr detailliert aufbereitet und mit beiden Beteiligten gesprochen. Da kommt noch ein weiterer ähnlicher Vorfall zur Sprache. Wie immer verlinke ich alle Quellen in den Shownotes im Beitrag zur Sendung auf gamespodcast.de. Wer also alle Details wissen will, schaut danach. Ein Screenshot des betreffenden Facebook-Posts machte jedenfalls rasch die Runde und wurde mit Melker in Verbindung gebracht und sorgte für Verunsicherung und Frust beim Moderatorenteam des Forums, das immer noch keine offizielle Stellungnahme von Melker hatte und sich zunehmend eskalierenden Diskussionen um die Person des NeoGAF-Besitzers sowie Cyberangriffe auf das Forum und seine Mitglieder ausgesetzt sahen. NeoGAF war eine Zeit lang kaum noch aufrufbar, ging dann für 2 Tage offline. Aufgrund der Natur der Anschuldigungen gegen den Forenbetreiber und seiner barschen Stellungnahme gegenüber Waypoint, indem er die Betroffene als geisteskrank bezeichnet, die Angelegenheit sowie den weiteren Vorfall ähnlicher Natur kleinredet, war das für viele Moderatoren und User des Forums einfach zu viel des Guten. Es war nicht das erste Mal, dass Melker seine Moderatoren in Zeiten einer Krise hängen ließ. Es ist nicht das erste Mal, dass die Person Tyler Melker durch seine Äußerungen und ihr Verhalten negativ auffiel. Beispielsweise wurde Ende Juni ein ehemaliger Moderator von NeoGAF wegen des Besitzes von Kinderpornografie verhaftet. Er gehörte wohl auch zum inneren Moderatorenzirkel des Forums. Diese Enthüllung wurde im Forum heftig diskutiert. Sie verunsicherte die Community sowie das Mod-Team und auch hier ließ sich Melker Zeit, bis er in einem barschen Statement die Diskussion beendete, indem er jedes Wissen um die Identität dieses Mod-Accounts von sich wies und anhand einiger Beispiele von vergangenem Fehlverhalten dieses Users klarzustellen versuchte, warum er sich eh längst von ihm getrennt hatte. Diskussion beendet, Thread geschlossen, Bans für User, die das Thema wieder aufgriffen. Als NeoGAF am Dienstag wieder live ging, zunächst nur mit dem Spielebereich, war das Forum nur noch ein Schatten seiner selbst. In einem Statement erklärte Melker seine Sicht der Dinge. Er habe den Fehler gemacht, zu spät zu reagieren. Die heftigen politischen Diskussionen im Off-Topic-Bereich belasteten das Mod-Team und die Kultur im Forum schon zu lange. Bald werde der Off-Topic-Diskussionsbereich zurückkehren, inzwischen ist es geschehen, nur eben mit neuen Spielregeln. Themen wie Musik, Filme oder Hobbys seien erwünscht, nicht jedoch politischer oder sozialer Diskurs. Und das kam bei vielen nicht gut an. Reihenweise kündigten User und ein Großteil des alten Mod-Teams ihren Weggang an oder inszenierten sogenannte Selbstmod-Posts, in denen sie mit einer letzten Spitze gegen den Seitenbetreiber einen Bann provozierten. Ein Forum, das mit seinen Werbeeinnahmen eine Person mit einem derartigen Verhalten und derartigen Ansichten unterstützt, das wollen viele User moralisch nicht weiter besuchen. Stammuser und Ex-Moderatoren sammelten sich in Discord-Chats, planten Nachfolgeforen oder schlugen vor, auf andere Communities auszuweichen. Das waren ereignisreiche Tage voller komplexer Vorgänge und Diskussionen, die ich hier nur verkürzt wiedergeben kann. Schlussendlich war es, aufgrund ihres Verhaltens, ihres Umgangs mit dem Mod-Team und aufgrund ihres Rufs, eine einzelne Person, die zur Forenimplosion führte. Aktuell scheint sich das Reset-Era-Forum als Favorit für die Verprellten durchzusetzen. Es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mal 24 Stunden live und noch ist die Anmeldung nur über Einladung möglich. Es bleibt also abzuwarten, wo die Ex-NeoGAF-User sich niederlassen und was von NeoGAF übrig bleibt. Aktuell wird auf Reset-Era jedoch bereits messbar mehr diskutiert und gepostet, als es derzeit bei NeoGAF der Fall ist. Aber während ich diese Zeilen schreibe, beginnt auch dort wieder Normalität einzukehren. Aber auch wenn NeoGAF am Ende als große Community überdauert, wird das Forum nicht mehr dasselbe sein. Viele Stammuser, die aufwendige Thementhreads zu spielen, Verkaufszahlen, Forenaktionen pflegten und damit die Kultur des Forums mitgestaltet, sind weg und sie bleiben weg. Tja, und manch einer fragt sich jetzt vielleicht, warum ist das eine News wert? Da geht ein Forum in Streit auseinander. Wieso erzählt mir der Stange davon im Magazin? Das tue ich, weil NeoGAF eben nicht nur irgendein Forum ist oder war. Zu seinen Hochzeiten zählte es zu den bedeutendsten Spiele-Webseiten der Welt. Das NeoGAF-Forum, das 1999 ursprünglich als Gaming Age Forum, also Bestandteil der Spiele-News-Webseite GamingAge.com gegründet wurde, war von Anfang an ein Treffpunkt der Spielebegeisterten und der Brancheninteressierten, die eben nicht nur wissen wollten, wie gut oder schlecht ein Spiel ist, sondern die auch die Gründe dafür interessierten, die die CEOs von Publishern beim Namen kannten und sich für die Branche allgemein interessierten, nicht nur ihre Produkte. Bald wurde es populärer als die eigene Website, was für technische, etwa mit dem Hosting oder Datenbanken, und auch diplomatische Probleme sorgte. Spiele-Publisher sahen ungern, wie Magazinscans und Leaks dort besprochen wurden, übten Druck auf die Gaming-Edge-Betreiber aus. 2004 bekam das Gaming Age Forum einen neuen Hoster, 2006 eröffnete es als NeoGAF neu, samt eigener Startseite und ohne Verbindung zu Gaming Age. Dank extremer Einstiegshürden, neue User dürfen etwa keine Gratis-Mail-Anbieter nutzen, die Registrierung geschah erst nach Wochen oder Monaten und Junior-Mitglieder wurden bei der geringsten Verfehlung gebannt, war NeoGAF die Heimat für famose Diskussionen über Spiele, die Branche, Spielkonzepte und Insiderwissen. Das Forum zog Entwickler an, wurde ein wichtiges Werkzeug für Spielejournalisten und Entscheider in der Industrie. NeoGAFs Wohlwollen konnte Spielen zum Verkaufserfolg verhelfen. Angeblich sollen Spielprojekte bei Publishern grünes Licht bekommen haben, nur weil sie die Vorlieben der GAF-Community bedienten. NeoGAFs Spiele-Diskussionsbereich förderte interessante News schneller und besser gewichtet zutage, als es Webseiten oder Aggregatoren wie Reddit vermochten. Bevor man es anderswo gelesen hat, las man es auf GAF. Und auch wenn die Hürden für eine Mitgliedschaft hoch waren, lesen konnte man die vielen Threads auch ohne Account. NeoGAF war everybody's darling in der Industrie. Auf E3-Präsentationen wurde das Forum gegrüßt, Entwickler bauten Verweise zu NeoGAF in ihre Spiele ein, etwa bei Scribblenauts. Oder man denke an den spektakulären Streit, den sich Two-Human-Entwickler Dennis Dayek mit der Community lieferte. Spaß, Drama, Information, Stimmungsbarometer, Gerüchte, Hype, Leaks, Popkultur, fremdsprachige Communities, Hobby-Threads, Forenaktionen. NeoGAF bot alles. Es war in den letzten Jahren auch für mich Teil des täglichen Surfens. Dort fand ich Inspiration, Information, neue Themen oder einfach nur Spaß. Der lustige Bilder-Thread war toll. Zweimal habe ich schon beim Forenwichteln mitgemacht. NeoGAF war lange nicht perfekt. Es herrschte ein teils rauer Umgangston. Bestimmte Diskussionen wurden aggressiv unterbunden. Aber im Großen und Ganzen war NeoGAF ein Phänomen. Und ich hielt das Forum für eine Konstante, doch jetzt wird mir klar, dass die Menschen dahinter entscheidend sind, die Betreiber, die Moderatoren. Die haben NeoGAF zu dem einzigartigen Ort gemacht, der es bisher war, und die sind zukünftig eben nicht mehr dieselben. Mich lässt das jedenfalls dafür dankbar sein, dass wir in unserem beschaulichen weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de gute Moderatoren haben. Blight und Nobody, danke für eure Arbeit und danke auch an André und Jochen, die fleißig mitmoderieren. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht bereits besucht haben, die kann ich nur dazu auffordern, mal vorbeizuschauen, ob sie mitdiskutieren mögen oder einfach nur stiller Beobachter sein wollen. Es lohnt sich. Ersteres würde uns freilich mehr freuen. Und damit genug von NeoGAF. Sorry, dass ich ein wenig ausschweifend wurde. Kommen wir deshalb schnell zur letzten News der Sendung. Activision patentiert Matchmaking als Kaufanreiz. Wie eine Vielzahl von Spielewebseiten Mitte Oktober genüsslich berichteten, wurde Activision kürzlich ein Patent bewilligt, das eine ganz wilde Idee zum Inhalt hat. Das am 14. Mai 2015 eingereichte Patent trägt den Titel System und Methode, um Mikrotransaktionen in Multiplayer-Videospielen anzutreiben. Die darin beschriebene Methode sieht vor, dass man beim Matchmaking eines Mehrspielertitels User, die man zum Kauf von Items animieren möchte, mit anderen Spielern verbindet, die besagte Items schon freigeschaltet haben. Generell geht es dabei um die Analyse von Mehrspielerdaten. Da werden auch einige gute Ideen genannt, etwa, dass diese Feedback- und Analyse-Engine die bevorzugte Spielrolle eines Users erkennen kann und dann im Matchmaking versucht, eine Zusammenstellung von Spielern zu finden, in der alle mit ihren Rollen Spaß haben. Aber im Patent lesen wir auch, Zitat, beispielsweise könnte die Microtransaction Engine einen Juniorspieler ausmachen und ihm, basierend auf dem Profil des Juniorspielers, mit einem Vorzeigespieler verbinden. In diesem konkreten Beispiel könnte der Juniorspieler vielleicht vorhaben, ein Profi-Sniper in einem Spiel werden zu wollen. Zum Beispiel könnte man das mit Data Mining eines Spielerprofils erfahren. Die Microtransaction Engine könnte den Juniorspieler mit einem Spieler zusammenbringen, der extrem geübter Scharfschütze in diesem Spiel ist. Auf diese Weise könnte der Juniorspieler dazu motiviert werden, spielbezogene Einkäufe wie ein Gewehr oder andere Items zu tätigen, die der Vorzeigespieler benutzt. Zitat Ende. Activision schildert Glixel, dem Spielebereich des Rolling Stone Magazins, gegenüber, dass es sich bei dem Patent nur um ein Forschungspatent handle, es würde aktuell in keinem Activision-Spiel Anwendung finden. Glixel fragte auch bei Bungie nach und ließ sich bestätigen, dass auch Destiny 2 dieses Patent nicht nutzt. Zuletzt, wie gewohnt, ein Blick auf die Releases der kommenden 14 Tage, also vom 28. Oktober bis 10. November. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Die Definite Edition von Age of Empires etwa sollte ja am 19. Oktober erscheinen, doch kurz nach der letzten Magazinfolge wurde das Strategiespiel-Remake auf Anfang 2018 verschoben. In einem Blogpost erklärten die Entwickler, die Zeit zu benötigen, um mehr Beta-Erfahrung zu sammeln und alle Spielelemente besser feintunen zu können. Nun denn, Folgendes ist für die kommenden 2 Wochen geplant, falls es nicht doch anders kommt. Am 31. Oktober erscheint Spintires Mud Runner. Das ist ein Re-Release des Offroad-Spiels Spintires von 2014. Das kommt erstmals für PS4 und Xbox One, aber eben auch für PC. Im Spiel ackert man sich dann mit diversen schweren Jeeps, LKWs und Kränen durch matschige Offroad-Maps, lädt Baumstämme auf, fährt sich fest, nutzt Seilwinden, all sowas. Dazu gibt's eine tolle Matsch-Simulation, ein Nischenspiel. Die Mudrunner-Version vereint die Maps der Vorlage in einer großen Open-World-Karte. Sie wurde grafisch überarbeitet und enthält mehr Fahrzeuge. Besitzer der alten Version von Spintires für PC erhalten auf Steam immerhin 50% Loyalitätsrabatt. Am 3.11. kommt wie immer um diese Zeit das neue Call of Duty für PC, PS4 und Xbox One raus. Es heißt Call of Duty World War II und kommt von Sledgehammer Games. Die sollten mal an einem Third-Person Call of Duty Spin-Off arbeiten, mussten dann aber bei Modern Warfare 3 mithelfen und schließlich wurden sie zum dritten Studio in der jährlichen Call of Duty-Rotation gemacht. 2014 hatte Sledgehammer sein Seriendebüt mit Call of Duty Advanced Warfare, in dem es mit Exoskeletten und Jetpacks recht futuristisch zuging. Nun besinnt sich die Reihe auf das Weltkriegsszenario der früheren Serienteile zurück. Nintendo-Spieler bekommen am gleichen Tag auch ein wenig Kampf und Action, Kirby Battle Royale für 3DS. Die von PlayerUnknown's Battlegrounds inspirierte Multiplayer-Arena, kleiner Scherz, das Spiel ist eine Art Top-Down-Action- oder Prügelspiel für bis zu 4 Spieler. Lustig bunt und spielerisch irgendwo zwischen Party und Prügelspiel angesiedelt. Dann gibt es für Spieler eine kleine Wartezeit. Weiter geht es am 7. November etwa mit der Nioh Complete Edition für PC. Das stark von der Souls-Reihe inspirierte Actionspiel vom japanischen Entwickler Team Ninja war bislang nur auf der PS4 daheim. Die PC-Fassung vereint das Hauptspiel mit allen 3 bislang erschienenen Erweiterungen und bringt die PC-typische Flexibilität bei der Grafikdarstellung mit sich und wird übrigens auf den berüchtigten Kopierschutz der Nuvo verzichten. Das gelungene Actionspiel wird hoffentlich gut auf dem PC portiert, einen Pferdefuß gibt es aber definitiv, das Spiel wird etwa 100 GB Festplattenspeicher brauchen. Aber vielleicht mögt ihr es am 7. November auch etwas fröhlicher, dann ist vielleicht das neue Sonic Forces für Switch, PS4, Xbox One und PC für euch interessant, das neue Sonic-Spiel. Wieder eins von den modernen mit einem Mix aus 3D und 2D Gameplay und ganz vielen Charakteren, die ich nicht kenne. Also gebranntes Kind scheut das Feuer, vielleicht kann es aber auch richtig was. Vielleicht wird es aber auch von Super Lucky's Tale übertrumpft. Das 3D Jump'n'Run erscheint ebenfalls am 7. November und kommt via Microsoft auf Xbox One und PC. Der Vorgänger Lucky's Tale war noch ein exklusiver Starttitel für die Oculus Rift, also ein VR-Spiel. Das neue Spiel ist jedoch eine klassische Angelegenheit und eindeutig von Mario oder Banjo-Kazooie inspiriert. Man spielt dabei einen kleinen Fuchs und sammelt Münzen. Immer noch zu stressig? Na, dann ist vielleicht der Landwirtschaftssimulator in der Switch-Edition entspannend. Damit kommt der Erfolgshit endlich dann auch auf Nintendos neue Konsole an. Es handelt sich dabei wohl weitestgehend um einen Port vom Landwirtschaftssimulator 2017, der schon etwa ein Jahr draußen ist. Also nicht mit dem Landwirtschaftssimulator Platin verwechseln. Das ist ein Upgrade, das am 17. November für die anderen Plattformen erscheint und den Landwirtschaftssimulator um neue Gebiete und Fahrzeuge erweitern wird. Am 7.11. kommt dann auch noch das Frozen Wilds Add-on für Horizon Zero Dawn auf der PS4 an. Das konsolenexklusive Open-World-Action-Spiel mit seiner schräg, futuristisch, prähistorischen Spielwelt voller Robo-Dinosaurier erschien bereits Ende Februar. Das Add-on bringt einen neuen Schneebereich in der Spielwelt, mehr Story und neue Monster. Am 8. November haben wir, naja, keinen richtigen Spielrelease, aber der Online-Arena Team Brawler Battle Ride verlässt dann endlich seine Beta-Phase, die seit 2016 lief und wird dann auch als Free-to-Play-Titel funktionieren. Bisher musste man zahlen. Aktuell steht der Pre-Launch-Patch allerdings stark in der Kritik der User, da wohl die Spielmodi zum Schlechteren verändert. Aber Mai, was muss ich auch immer gleich nach Urteilen suchen? Faktenstange, Fakten. Fakt ist etwa, dass am 10. November die Sims 4 Hunde und Katzen für den PC erscheint. Aha. Oder Need for Speed Payback für Xbox One, PC und PS4. Ein Open-World-Rennspiel, das der Hersteller unter anderem so beschreibt. Lebe einen Action-Racing-Traum. Spiele dich durch ein explosives Abenteuer mit drei unterschiedlichen Charakteren, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen. Rache. Wer träumt nicht davon? Sorry. Aber nun, weiter im Text. Am 10. November kommt dann auch, nachdem die Reihe lange aus lizenzrechtlichen Gründen nie in Deutschland veröffentlicht wurde, der Fußballmanager 2018. Der Raid-Boss unter den Management-Simulatoren. Nix für Excel-Allergiker, aber ein Traum für Tüftler und Theoretiker, denen die Liebe zum Fußball im Blut liegt. Und dann kommt am 10.11. auch noch Doom für die Nintendo Switch. Und das Software-Lineup des eher im familienfreundlichen Segment angeordneten Handheld-Konsolenhybriden bekommt ein hartes, brutales Gegengewicht. Auf den anderen Plattformen ist das technisch topmoderne und spielerisch angenehm altmodische Nonstop-Ballerspiel bereits im Mai 2016 erschienen. Das Spiel in seiner Gänze samt Mehrspieler wurde mit grafischen Abstrichen auf die Switch portiert. Der größte davon, statt mit 60 Frames pro Sekunde, so lief Doom auf PS4 und Xbox One, gibt es bei der Switch-Version nur 30. Puh, und damit haben wir es geschafft. Wir haben gelacht, wir haben geweint und nun geht gleich das Licht an und ich bitte euch, den Saal für die nächste Gruppe zu räumen. Schön, dass ihr auch diesmal bis zum Schluss dabei geblieben seid. Vielen Dank für eure Unterstützung unseres Projekts auf Patreon. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit gut unterhalten und informieren und ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, eine schöne Zeit.